So, jetzt brauche ich meine klugen Zettel. Wir kommen zur Predigt oder dem Predigtteil. Darin unterstützen mich jetzt wieder einige von unseren Teams. Ich denke, diejenigen, die schon ein paar unserer Gottesdienste miterlebt haben, werden es auch festgestellt haben, dass wir ein Stück im Altersdurchschnitt jünger geworden sind. Der Einzelne natürlich jeweils älter, aber in der Gesamtmenge sind wir deutlich jünger. Und das freut mich jetzt auch, dass ihr bei uns mitmacht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Begrüßung war es schon angekündigt. Heute geht es um einen Text aus dem Alten Testament. Mit ihm beginnt das zweite Josua-Buch und die Geschichte, die lese ich heute nicht vor, sondern die schauen wir uns stückchenweise hier vorne an. Sie handelt von den Kundschaftern in Jericho und einer Frau namens Rahab. Wir spielen sie deshalb schrittweise vor, denn eigentlich ist sie aufgebaut wie ein klassisches Theaterstück oder auch wie jeder gute Blockbuster. Sie ist so eingeteilt im Groben in drei Akte. Wer sich fröhlich oder weniger fröhlich an seine gute Deutschausbildung erinnert, der weiß, der erste Akt, der zeigt normalerweise die Problemstellung. Wieso lohnt es sich, so eine Geschichte zu erzählen? Was ist das Thema? Und das Ganze startet üblicherweise in der Normalität, im Alltag. Der Spannungsbogen ist ganz unten auf Null. Und so ist es auch in dieser Geschichte, vielleicht mit der kleinen Ausnahme, dass der Alltag jetzt nicht mit uns vergleichbar ist, sondern der Alltag eines israelitischen Heerlagers sich doch deutlich von meinem normalen Vormittag unterscheidet. Er startet mit dem Morgenappell beim Chef und Befehlshaber Josua und der verteilt seine Tagesaufgaben. Und weil das Heer so weit im Ostjordanland gerade lagert, sehen wir hier vorne noch nichts, aber mit unseren sehr gut ausgebildeten Ohren, denke ich, bekommen wir das meiste mit.
Alle antreten! Moin!
Servus!
Moin!
Servus!
Hast du die Waffenkammer aufgeräumt?
Ja.
Ist irgendwas Interessantes in der Nacht passiert?
Ja, so ein paar grüne Aliens sind halt im Wald gelandet, aber sonst nichts Besonderes.
Also langweilig, wie immer. Ihr beide habt einen Sonderauftrag. Ihr müsst die Stadt auskundschaften und gucken, wie gut die bewaffnet sind und so. Viel Spaß.
Alles gehört? Gut. Die Kundschafter wurden von Josua losgeschickt Richtung Jericho. Und jetzt geht es natürlich darum, ein bisschen die Spannung aufzubauen, ja? Und deshalb braucht so ein Anfang, ein erster Akt, irgendein umstürzendes Ereignis, vielleicht eine Katastrophe. Manchmal beginnt auch nur das Abenteuer. Denn wenn nichts passiert, dann ist es langweilig und jeder schläft ein oder geht woanders hin. Und wir werden es hier auch gleich merken. Für die Kundschafter war das Ganze Unterfangen, denn nicht ein normaler Spaziergang oder Sonntagsausflug, wie wenn wir zum Herzogstand gehen oder zum Chiemsee. Nee, da hat sich ein bisschen was zusammengebraut. Es passierte was, womit sie nicht gerechnet haben. In unserer Geschichte merken wir das, wenn wir uns den König von Jericho anschauen. Und der sitzt hier vorne. Wir schauen in seinen Thronsaal und dann bekommen wir auch was mit.
König?
Ja, was gibt's?
Israelitische Spione sind hier.
Was? Geh sofort mit deinen Männern und bring sie mir her, aber lebend.
Okay.
Hol dir einen halben Snickers davor.
Kann ich auch noch eine Cola haben?
Es bleibt bei einem halben Snickers.
Okay.
Gut, danke. Nimm's mit. Die Kundschafter, die wurden bemerkt und dem König wurde Meldung erstattet. Er hat es gehört, er weiß es jetzt und es bereitet ihm Sorge, denn er hat zuvor schon sehr viel von Israel mitbekommen. Vielleicht hat er gehört, wie viele andere in der Stadt, von der Niederlage der Könige von Og oder dem König von Bashan, das ist alles im Bergland östlich des Jordans, oder von der Niederlage der Amoriter. Die hatten nämlich wirklich übelst verloren. Und so war er vorsichtig geworden und hat seine Lauscher aufgestellt. Und nun kommt die Nachricht zu ihm. Israeliten, er hat es vernommen, 2 Spione, und die sollen bei der Frau Rahab sein. Mein Schlüsselwort für diesen ersten Akt ist überhaupt das Thema Hören. Hören ist eine uralte Tätigkeit und war in dieser Zeit die Methode schlechthin, um Wissen zu erlangen. Ja, ist vielleicht eine triviale Aussage und wenig spektakulär und deshalb habe ich selten darüber nachgedacht. Aber ein Stück weit ist es vielleicht wichtig, sich vorzuhalten, die Menschen damals, die waren eigentlich ganz anders drauf dadurch. Bei uns ist es ja so, da ist das Wissen ganz stark an das Sehen gekoppelt. Wir lesen Nachrichten, wir schauen Fotos an, wir schauen vielleicht Filme. Und auch wenn ich natürlich beim Autofahren übers Radio Nachrichten und Informationen, Mitteilungen aufnehme, das Wissen hängt bei uns ganz, ganz stark am Sehen. Und es sind auch immer mehr Menschen, die mir erzählen, wenn ich was wissen will, dann schaue ich zum Beispiel YouTube an. Da schaue ich mir welche Clips an. Und das Erstaunliche, was sie im zweiten Satz sagen, und da ist mir sogar die Sprache egal, denn ich sehe ja, was sich tut. Einer hat gesagt, ich wollte mal wissen, wie man eine Kaffeemaschine reparieren muss. Da war bei mir was kaputt. Dann hat da irgendein russischer Bastler was gemacht. Er selber konnte kein Russisch. Aber klar, anschauen, sehen, um Wissen zu erlangen, hat funktioniert. Oder mein Schwiegervater schaut sich Klavierstücke an, weil er Klavier spielen lernt. Auch da braucht er nicht unbedingt das tiefste Sprachverständnis. Und das ist bei uns ein Stück weit ein Lebensstil. Und das merke ich auch bei mir, ist ganz stark in mein Denken und in mein Weltbild eingegangen. Ich fühle mich eigentlich als Teil von einer Augengesellschaft, ja, in einer Augenkultur. Und damals, da war das Hören das Wichtige. Josua sandte Kundschafter, Leute, die ihm Kunde verschaffen. Der wollte hören, was sich im Stadt- und Landkreis von Jericho oder Fürstenfeldbruck zugetragen hat. Und klar, die hatten keine Zeit, irgendwelche Landschaftsporträts zu pinseln und nach Hause zu tragen. Die haben es dem Josua erzählt. Josua war ein proaktiver Hörer, der hat gesagt, ich möchte was zu hören bekommen. Und der König auf der anderen Seite eigentlich genau das Gleiche. Der wusste, da ist was im Busche und er hat seine Lauscher aufgestellt, um zu hören, wenn Gefahr droht. Und das betone ich auch deshalb, weil das Hören noch eine andere interessante Eigenschaft hat. Hören passiert in der Gegenwart. Ja, wenn ich meistens Sonntagabends mit meiner Mutter telefoniere, dann ist es echt gleichzeitig, wenn wir miteinander reden und ich höre, was sie sagt. Wenn ich aber WhatsApp oder Instagram mit meinen Kindern austausche oder betrachte, dann sehe ich grundsätzlich die Vergangenheit. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwarz-weiß klingt, ja, aber hören, das ist das Jetzt und lesen ist gestern. Und das Ganze ist jetzt nicht nur so allgemein nach außen hin, es hat auch Auswirkungen auf meinen Glauben, merke ich. Wenn ich die Bibel lese und hineinschaue, dann stehe ich oft in der Vergangenheit und ich muss sie irgendwie ins Heute hereinholen. Vielleicht, weil mich ein Wort anspricht, was zu meiner aktuellen Situation passt und weil ich weiß, dass Gott genau der gleiche damals wie heute ist und das so handelt, wie ich es lese, auch heute handelt. Das passiert beim Lesen. Ich muss aus der Vergangenheit ins Jetzt kommen. Wenn ich aber im Hauskreis bin und ich höre, wie meine Geschwister ihre Erlebnisse von Gott erzählen, wenn sie erzählen, wie sie sich über eine Bibelstelle freuen oder auch welche Fragen sie daran haben, dann starte ich schon im Jetzt, dann bin ich schon in der Gegenwart. Und ich glaube, deshalb ist es so besonders wichtig, dass wir uns Geschichten von Gott und was wir erlebt haben, auch erzählen, auch sagen, damit wir das voneinander hören, dass wir hören, Gott ist gegenwärtig, Gott wird dadurch gegenwärtig. Der König von Jericho, der hatte Angst, als er gehört hat von Gott. Das passiert uns nicht. Bei uns ist von Gott zu hören immer ein Grund, fröhlich zu sein. Insofern auch schön beim Musikteam, denn die singen ja nicht nur vor, sondern wir hören gleichzeitig. Wir hören gleichzeitig das Lob über Gott und das Schöne, was Gott macht. Und meine Bitte heute Morgen für den ersten Akt ist, unterstützt, macht mit, dass Menschen wirklich von Gott hören. Erzählt eure Geschichten, damit sie Gott in der Gegenwart erleben. Und genau diese Urform, diese Urmethode des Wissenserlangen zum Tragen kommt. Und man kann es noch knapper und schärfer illustrieren. Wir können unsere Augen zumachen, aber die Ohren nicht. Der wichtigste Empfangskanal in der Natur für uns Menschen ist das Ohr. Und deshalb lasst es ihn uns nutzen. Wir kommen dann zum zweiten Akt. Hier wird typischerweise die Handlung vorangetrieben, die Action passiert. Kampf um Leben und Tod, das Alpha-Team rückt raus. All das sind Elemente, die sich bei einer klassisch aufgebauten Story hier finden. Höhepunkt ist häufig der Entscheidungskampf des Helden. Hier werden die Weichen gestellt, wie die ganze Geschichte am Ende ausgeht. Und deshalb schauen wir gleich ins Haus der Rahab. Rahab ist dir allen bekannt, aber vorsichtshalber stelle ich sie euch nochmal vor. Rahab ist eine Frau, sie ist ledig und hat, wie ihr gehört habt, ein Haus. Es steht an der Stadtmauer. Sie erlaubt Männern, dort zu schlafen. Und es gab nur wenig Möglichkeiten, damals für eine ledige Frau überhaupt an Geld zu kommen und Geld selber zu verdienen. Und so war es bei Rahab die Prostitution. So beschreibt sie das Josua-Buch. Ich glaube, das war jetzt kein Beruf, den sie wollte. Sie hatte schlichtweg keine andere Wahl. Und das Schöne an der Bibel ist, sie spricht hier auch ohne jegliche Abwertung von der Rahab. Springen wir zu der viel interessanteren Frage an dieser Stelle. Warum waren denn die Kundschafter dort? Die hatten ja zu tun. Wenn wir jüdische Quellen betrachten, da hat Flavius Josephus, der hat für den Kaiser Titus und seinen Sohn Vespasian die jüdische Geschichte und die Altertümer, wie es heißt, aufgeschrieben. Er war so 30 bis 100 nach Christus, hat er gelebt, hatte eine Priesterausbildung, heißt, und soll zur pharisäischen Richtung gehört haben. Und in seiner Darstellung von der Rahab-Erzählung, da nennt er diese Frau auch eine Herbergsbetreiberin. Und dieses im Zusammenhang kann ich mir das auch gut vorstellen, warum die Kundschafter dort aufgekreuzt sind. Die hatte, glaube ich, in diesem Sinn so eigentlich einen Doppelberuf oder das aufgegriffen. Die mussten ja irgendwo unterkommen, auch die Kundschafter. Und jetzt schauen wir uns in den zweiten Akt an, was da passiert ist im Haus der Rahab. Die Kundschafter sind schon da. Sitzen gemütlich, freuen sich ihres Lebens und die Rahab ist auch zu Hause. Genau, kommst du gerade hier hinten.
Also ihr beide seid doch Israeliten.
Also wieso denn?
Habt keine Angst, gleich kommen wahrscheinlich Wächter, aber ich verstecke euch im Dachboden.
FBI, open door.
Was wollt ihr hier?
Zwei israelitische Spione wurden hier gesichtet.
Ja, die waren hier, aber sie sind schon lange über den Jordan.
Danke.
Nimm's mit. Handeln. Entscheiden und handeln. Das ist der zweite Akt. Kein Zaudern und Zögern, sondern zack, zack, zack. Rahab hat gelernt, Männer einzuschätzen. Sie erkannte, dass die beiden Kundschafter aufgefallen sein müssen. Vielleicht hat sie eine andere Sprachfarbe gehabt, vielleicht untypische Kleidung, ich weiß es nicht. Aber so groß war überhaupt die ganze Sorge in der Stadt vor den Männern, vor diesen Männern Gottes, vor den Israeliten, vor diesem Gott, der mit dem Heer vom Josua so Unglaubliches leisten konnte. Nichts widersteht ihm, hat sie festgestellt. Und dieser Gott ist jetzt nahe. Sein Reich ist nahe herbeigekommen. Wäre vielleicht ein Ausdruck aus dem Neuen Testament, der das auch beschreibt. Für Rahab liegen die Fakten auf dem Tisch und Rahab entscheidet sich, ich will zu ihm gehören. Und dann handelt sie. Zuerst werden die Männer versteckt. Als die Wache anklopft, hat sie eine plausible Geschichte bereit. Ja, klar, fremde Männer waren da, streite ich gar nicht ab, das haben ja viele gesehen. Aber kurz vor Torschluss, zack, sind sie schon wieder hinaus Richtung Jordan, also nach Osten dort, wo auch jeder das israelitische Heer erwartet hat. Alles klang logisch und deshalb zogen die Soldaten auch fröhlich, also guten Mutes ab, dass sie vorankommen und nahmen diese vermeintliche Verfolgung auf. Wenn ich so den zweiten Akt von seiner Bedeutung mir anschaue, dann frage ich mich manchmal, in welchem Akt lebe ich eigentlich? Eigentlich frage ich mich zu selten. Bin ich im ersten, wo ich höre, wo ich warte, wo ich nach Informationen suche? Oder bin ich im zweiten, wo es um Entscheiden und um Handeln geht? Denn beide Akte braucht es. Aber Gott will, dass der zweite stattfindet. Dass Glaube und Theologie irgendwann auch in der Wirklichkeit ankommen. Ja? Das, was umgesetzt wird, das, was passiert. Und vielleicht kennen das manche von früher oder auch von jetzt noch, diese Bändchen mit dem WWJD drauf, What Would Jesus Do? Das ist so eine Erinnerungsstütze für den zweiten Akt. Ja? Einfach mal tun, kurz schauen, sehen, was würde Jesus tun und tun. Vielleicht das freundliche Wort aussprechen, die Hilfe anbieten, ein Dank, ein Bittgebet, wenn mir was auffällt, aussprechen, ein Segen sagen, all solche Dinge. Und wohlgemerkt, bei Rahab, das war keine langfristige Strategiediskussion, wie erzwinge ich eine Kapitulation von Jericho, sondern, ich sage mal in Anführungszeichen, nur diese momentane Hilfe für die Kundschafter. Glaube ist nicht dieses ganz große Ding, das wir bewegen, sondern diese vielen kleinen Impulse. Ja, es geht nicht darum, dass wir einen großartigen Plan erfinden müssen. Gott hat schon einen Plan. Und der liegt nicht in der Schublade, der liegt bei Gott auf dem Schreibtisch. Und Gott arbeitet dran. Und das ist unglaublich beruhigend. Denn es sind nicht diese riesigen Brocken, die uns Gott hinschmeißt. Rahab, die hat zwei Männer versteckt. Und die hat nicht das ganze israelitische Heer in ihre Bude geräumt. Ja? Sie hat ein paar Sätze mit den Soldaten gewechselt und hat nicht im Alleingang Jericho freigekämpft. Ja? Und nachher, wir sehen es, Achtung, Spoiler, gell, wer die Geschichte, das Ende noch nicht weiß, kann sich gern die Ohren zuhalten. Sie hat den Kundschaftern eine Leine gegeben, dass sie sich abseilen konnten und sie hat ihnen keinen Harry Potter Tarnumhang gestrickt. Ja? Oder irgendwo einen Tunnel unten durchgegraben. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, wird ihr Glaube durch die Bibel so gerühmt. Sie hat entscheidend gehandelt. Diese kleinen Punkte, diese kleinen Schritte, aber genau die richtigen gemacht, die Gott wollte. Ich möchte jetzt damit keinen Handlungszwang oder Handlungsdruck auf euch ausüben, nach dem Motto, ja, immer tun. Denn die andere Seite gibt es natürlich auch. Es ist klar, derjenige, der nicht auf sich selbst achtet, dem glaubt keiner, dass er auf andere achten kann. Dieses Gleichgewicht, das müssen wir da auch halten beim Handeln. Handeln ja, aber auch die richtige Achtsamkeit, sonst wird es genauso unglaubwürdig. Und jetzt, weil das Thema Handeln ist, rekapitulieren wir das Ganze, wiederholen wir auch für uns alle, wie Handeln ausschaut und entscheiden. Und da helfen uns kurz die Kundschafter und die zwei Soldaten dahin. Und ihr natürlich, also so ihr handeln und entscheiden wollt. Ihr seht da hinten, wir greifen natürlich die zwei Soldaten. Die suchen immer noch fröhlich oder weniger fröhlich die Kundschafter. Und die werden sich jetzt gleich hier ein bisschen durchs Gelände schleichen. Und damit sie nicht gesehen werden können, gibt es eine ganz einfache Methode. Wenn sich immer die in ihrer Nähe stehen, aufrichten und einen Sichtschutz bilden. Es ist ein bisschen verdächtig, gebe ich zu, aber es ist sehr wirkungsvoll, um sie zu tarnen. Deshalb ist meine Bitte, wenn die dort hinten gleich losgehen und hier die Kundschafter von unter dem Altar erlöst werden, von ihrer unbequemen Haltung, dann mögen doch bitte die in der Nähe der Kundschafter sind, einmal hoch sich aufrichten und einen Sichtschutz bilden, damit sie nicht von den Kundschaftern gesehen werden. Wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt jetzt handeln und entscheiden oder könnt sagen, nein, ich brauche noch mehr Informationen, der Tossi soll mir nach dem Gottesdienst das Spiel nochmal erklären und dann mache ich es auch. Okay, Kundschafter gehen los. Oh, da steht keiner auf, das sieht ganz gefährlich aus. Okay. Gut, ja, vielen Dank. Ich sehe doch, dass da einige entschlossen beim Entscheiden und Handeln dabei waren. Wir kommen zum dritten Akt. Der dritte Akt ist vorgesehen, ich rufe euch gleich vor, um die Ergebnisse und die Folgen zu beleuchten. Im zweiten Akt wurden die Grundlagen gelegt, die Entscheidung getroffen und jetzt sehen wir, kriegen wir mit, was unterm Strich rauskommt. Und das schauen wir uns jetzt nochmal bei der Rahab an. Und da bitte ich jetzt unsere tarnerprobten Kundschafter, sich in ihrem leuchtenden Rot diskret in den Dachboden zu legen.
Ihr könnt rauskommen, die Wächter sind weg. Ich weiß, dass euer Gott so stark ist. Und deswegen habe ich euch jetzt geholfen. Deswegen, wenn ihr wiederkommt, tut mir nichts Böses um meine Familie.
Okay, ja, das machen wir.
Ich kann euch jetzt nicht durch die Tür hinauslassen, aber ich seile euch mit einem Seil ab.
Okay, danke. Und wenn du das Seil einfach hängen lässt und wenn wir dann kommen, dann wissen wir, dass dein Haus ist. Und wenn du in deinem Haus bleibst, dann wird dir nichts passieren.
Okay.
Rahab hatte gehört und sich für die Sache Gottes entschieden. Beeindruckt von Gottes Taten. Und auch in der Überzeugung, es ist das Richtige für sie. Und es war eigentlich eine ganz kleine Abmachung am Rand der Stadtmauer. Die Kundschafter haben diesen Pakt mit der Rahab geschlossen und auch Gott hat sich dran gehalten. Er hat gesagt, ja, in Ordnung, wir gehen drauf ein. Und dadurch, durch diese wenigen Schritte, hat es ganz vielen Gutes gebracht und gut getan. Klar, das Offensichtliche, die Kundschafter. Die sind gesund ins Lager zurückgekommen, gerettet dadurch, dass sie abseilen konnten. Sie wurden von der Rahab auch erst noch Richtung Westen geschickt, dass sie ein bisschen in eine andere Richtung kommen. Ein paar Tipps dabei, aber für die nahm alles ein gutes Ende. In den weiteren Kapiteln vom Josua-Buch erfahren wir, dass auch Rahab gerettet wurde. Und besonders schön ist an dieser biblischen Geschichte, dieser Bund schloss nicht nur der Rahab ein, sondern die hat auch gesagt, ich und meinen Bruder, meine Familie, Die sollen alle darunter fallen und geschützt sein. Und das waren die. Der Bruder und die Eltern, ohne dass die irgendwas dazu geleistet haben. Die haben nichts gemacht, komplett ohne Gegenleistung. Nur die Rahab. Und so strahlt ein Einzelner, der sich nach Gott richtet, auf seine ganze Umgebung ab. Mit anderen Worten, er wird zum Segen. Die Entscheidung für Gott, das ist eine persönliche, eine einzelne. Aber die Wirkung geht in die Breite, die betrifft viele. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, aber ich treffe sie für ganz viele, auf die sich das auswirkt. Und das ist ein Stück weit Gottes Gemeinschaftsprinzip. Der handelt mit einem Menschen, ja, aber er möchte, dass es vielen gut geht. Und ich erlebe das in Zeiten der Stärke und der Schwäche, wie gut es ist, in schwierigen Zeiten, ich sag mal, im Segensschwall der anderen stehen zu können. In den Sommerferien kam ich einmal her, sonntags morgens, und ich weiß nicht warum, aber ich hatte richtig schlechte Laune. Das kennt ihr vielleicht auch. Ist einfach so. Vielleicht aufstehen, da war irgendwas. Und gerade an dem Tag, auch wenn wenige da waren, habe ich einen Konsti getroffen und wir haben da noch einfach so ein schönes, erfrischendes Gespräch geführt. Das war jetzt auch kein weltbewegendes Ereignis, was nächsten Tag in der Zeitung stand. Aber mir hat es einfach gut getan und der Tag war gerettet, ja. Wenn du alleine bist, ist alles viel schwieriger. Da kann man sich vielleicht ein bisschen rückbesinnen auf die gute alte Zeit. Man kann irgendwie hoffen auf die Zukunft. Aber in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, da haben wir die Chance, unsere Schwankungen im Glaubensleben auszugleichen, nach unten abzufedern. Du brauchst nicht jeden Tag der Top-Christ zu sein. Du brauchst nicht als Macher in den Gottesdienst zu kommen. Gott wirkt immer über den Einzelnen hinaus. Er hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen, damit wir genau diese Gemeinschaft halten. Die Gemeinde ist sein Ort, wo dieses Wechselspiel von Segen sein und Segen erhalten stattfindet. Lass es uns zusammen spielen. Und das meine ich wörtlich, zusammenspielen, Segen sein und Segen erhalten, indem wir jetzt die Kollekte einsammeln. Da habt ihr die Chance, Segen für andere zu sein, indem ihr freiwillig für unsere Gemeindearbeit etwas gebt. Ihr könnt aber auch den Segen nutzen, indem ihr von den Süßigkeiten euch was rausnehmt, die auch da drin sind. Und da habe ich auch wieder drei tapfere Mitstreiter für diese Aufgabe gewonnen. Und ihr habt wirklich Glück, ich konnte ohne großes Verhandeln erreichen, dass die Süßigkeiten im Korb bleiben, bevor er rumgeht. Dann hoch, bitte. Gib den was und stell ihn dann hoch. Okay. Wenn ihr durch seid, stellt ihr mir gerade hier oben her, auf den Altar, bitte. Ja. Dankeschön. Bevor der Vorhang fällt, mein Epilog. Wie könnte es anders sein? Was habt ihr gesehen? Der erste Akt, der war das Hören. Die wichtige natürliche Quelle, um Wissen zu erlangen. Die Quelle, die Gottes Taten in der Gegenwart hält, hört und spricht von Gottes Taten. Der zweite Akt war das Handeln, entscheidend handeln. Gott hat den Plan und mit unseren kleinen, kurzen Handgriffen schafft er Unglaubliches, damit im dritten Akt der Segen zwischen den Menschen fließt, zwischen Beteiligten und Unbeteiligten. Und ich wünsche dir Tage, an denen du Rahab bist und Tage, da du dich über die Rahab neben dir zutiefst erfreuen kannst. Amen. Yeah.